Hallo, herzlich willkommen, guten Morgen, frohes neues Jahr. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir zusammenkommen können an diesem Neujahrstag am 1.1. und dass wir gemeinsam in dieses neue Jahr starten können. Dass wir das in Gemeinschaft tun, aber dass wir es nicht einfach in irgendeiner Gemeinschaft tun, sondern als Glaubensgeschwister und dass wir es in der Gegenwart unseres guten Gottes tun. Wir feiern Gottesdienst und das tun wir im Namen unseres guten, dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Über diesem Neujahrstag steht als Tagesspruch Hebräer 13, Vers 8: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir beginnen ein neues Jahr an diesem Tag und da ist das im Blick auf das, was vergangen ist und im Blick auf das, was kommt, aber ganz konkret auch auf heute, was uns heute begegnet, was wir erleben, eine ganz wichtige Zusage, dass Jesus da ist und dass er derselbe ist, jeden Tag und für uns ist. Und das wollen wir erleben in diesem Gottesdienst mit Liedern, Gebeten, mit Gottes Wort in unsere Gemeinschaft. Und wir beginnen mit dem ersten Lied, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich schön so am Neujahrsmorgen, wo vielleicht manche auch noch müde Augen haben, dass wir gemeinsam singen, er weckt mich alle Morgen. Nummer 452, alle Verse.
Thank you.
Gott sieht uns und kennt uns, das gilt auch im Jahr 2023. Und deshalb beten wir zusammen Psalm 139 unter der Randnummer 754. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Wir beten im versweisen Wechsel. Herr, du erforschst mich und kennst mich.
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von vorn.
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir so wunderbar und so hoch, ich kann sie nicht begreifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.
Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Pläne, wie ist ihre Summe so groß?
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Wir beten weiter. Danke, Herr, unser guter Gott, für das neue Jahr. Danke für diesen Sonntagmorgen. Danke für den Gottesdienst, den wir heute hier in Freiheit gemeinsam feiern können. Herr, unser Gott, wir wollen mit dir in dieses neue Jahr starten. Und wir bitten dich, dass du heute und alle Tage in diesem Jahr mit uns gehst, dass du uns an deiner Hand hältst und uns führst. Wir bitten dich deshalb, dass du uns heute Morgen begegnest, dass du wegnimmst, was uns jetzt noch abhält, was uns ablenkt, dass du uns auf dich ausrichtest. Wir bitten dich, dass du sprichst in diesem Gottesdienst. Und dass wir dich erfahren können an diesem Tag und dem Jahr, das jetzt angebrochen ist. Herr, du kennst uns und du verstehst uns. Und du siehst, was uns heute Morgen bewegt. Bitte hör du uns, wenn wir all das jetzt in der Stille in Gedanken dir hinlegen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Amen. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. Als Schriftlesung habe ich euch heute Morgen eine Stelle aus dem Johannesevangelium rausgesucht, relativ am Anfang, Kapitel 1, die Verse 45 bis 49. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh selbst. Jesus sah Nathanael kommen und sagt zu ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich. Nathanael antwortete: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Wir singen zusammen das Lied von guten Mächten, Nummer 541. Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, manchmal ist gar nicht so einfach, einen passenden Namen zu finden. Ich weiß nicht, wann ihr schon herausgefordert wart, sei es der Name für das eigene Kind, das Baby, oder sei es bei einer Firmengründung, bei einem Start-up, wie man heute sagt, ein passender Name. Oder ich habe mal eine Zeit lang Festivals organisiert, so Rockfestivals, christliche Rockfestivals, und da habe ich auch lange überlegt, wie nennt man das jetzt, dass es irgendwie gut klingt und gleichzeitig schon eine Bedeutung hat. Also Namen finden ist immer gar nicht so einfach, weil sie sollen irgendwie ja was aussagen, sie sollen irgendwie griffig und verständlich sein, sie sollen im besten Fall einen schönen Klang haben, und all das möchte man irgendwie zusammenbringen. Aber immer wieder werden dann doch passende Namen gefunden. Und in der Bibel, da stehen ganz viele Namen für Gott, die ihn auf ganz unterschiedliche Weise auch irgendwie beschreiben. Und einer dieser vielen Namen ist El-Roi. El-Roi. Dieser Name, der gehört in die Geschichte von der Zeit von Abraham und Sarah. Ihr kennt bestimmt die Verheißung, die Abraham bekommen hat, dass aus ihm ein großes Volk werden soll. Und jetzt war die Verheißung eben schon gute 10 Jahre her, noch länger, schon 10 Jahre war er im neuen Land, und immer noch nicht war die alte Sarah schwanger. Und da hat die Sarah die Idee: Lasst doch mal mit unserer Magd, mit unserer Sklavin, der Hagar, versuchen. Abraham, vielleicht kannst du mit ihr ein Kind bekommen. Und es war zu dieser Zeit rechtlich ganz, also jetzt nicht normal, aber zumindest rechtlich klar in Ordnung, dass das die Sklavin oder die Magd, die zu denen gehört hat, zu dem Herrn und der Herrin, wenn sie jetzt ein Kind bekommen hätte, hätte sie das quasi stellvertretend können für die Herrin. Und tatsächlich, die Hagar wurde schwanger. Und mit der Zeit wurde sie auch stolz. Weil sie hat gemerkt, sie hat was, was die Sarah gern gehabt hätte. Und die Sarah braucht sie irgendwie mehr oder weniger, nicht nur als Sklavin, sondern plötzlich als Mutter dieses Babys, dieses Kindes von Abraham. Und so wurde aus dem Stolz Arroganz, und immer mehr hat sie sich in den Vordergrund gedrängt. Deshalb hat Sarah sie streng behandelt, hat sie trotz Schwangerschaft hart rangenommen und da auch Schweres auf sie geladen. So schwer, dass Hagar irgendwann entscheidet zu fliehen, davon zu laufen, und landet hochschwanger irgendwo in der Wüste. Sie hat Glück oder Gottes Führung, dass sie irgendwann eine Quelle findet. Und an dieser Wasserquelle, da macht sie Pause, aber nicht nur Pause, und bekommt nicht nur was zu trinken, sondern plötzlich erscheint ihr der Engel des Herrn. Und er spricht: Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären, und dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Hagar ist ganz berührt von dem, was dieser Engel in dieser Wüstensituation zu ihm spricht. Und sie reagiert, indem sie Gott einen Namen gibt. Da steht, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist El-Roi. Hebräisch und heißt auf Deutsch, du bist ein Gott, der mich sieht. El-Roi. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Du bist El-Roi, ein Gott, der mich sieht. Ihr habt es vermutlich wiedererkannt, diese Geschichte bzw. diese Namensgebung ist unsere Jahreslosung für 2023. Der Thomas hat sie uns hier vorne schon aufgebaut. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich habe euch aber die Geschichte dazu erzählen wollen, weil manchmal hilft es ja auch, um nochmal den Hintergrund von so einem Satz zu bekommen. Dieser Satz ist also eigentlich ein tiefes Bekenntnis und gleichzeitig, wie er eingeleitet wird, ein Name für Gott. Ein Name, der auch einen schönen Klang hat, El-Roi, aber ein Name, der vor allem eine tiefe Bedeutung hat und der zurückgeht auf eine Erfahrung, auf eine Lebenserfahrung, die diese Hagar gemacht hat. Und wenn diese Lebenserfahrung, dieses Bekenntnis, das daraus entstanden ist, wenn das stimmt, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht, dann hat dieser Name, dieses Bekenntnis auch Bedeutung für unser Leben. Ich glaube, dass es ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, dass wir gesehen werden. Wir wollen gesehen werden. Das fängt an bei dem kleinen Kind auf dem Spielplatz, das gerade die Bordsteinkante von 20 cm runterspringen kann und sagt, Papa, Papa, guck mal. Oder Mama, Mama, guck mal, was ich da kann. Und wenn Papa und Mama nur nebenbei, ja, sehr toll sagen, dann sagt, guck mal richtig. Du guckst ja gar nicht richtig. Guck mal. Und es ist aber nicht nur eine Sache von kleinen Kindern, es geht weiter bei jungen Menschen, die zum Beispiel in Social Media sich darstellen wollen und von Leuten gesehen werden wollen. Seht hier, das bin ich. Seht hier, das tue ich, das kann ich, das gehört zu mir. Aber es geht auch weiter in allen anderen Generationen. Wir merken, es macht einen Unterschied, egal wie alt wir sind, ob wir gesehen werden oder nicht. Wenn ich irgendwo hinkomme und gesehen und wahrgenommen werde, wenn ich begrüßt werde zum Beispiel, oder wenn ich was Besonderes gemacht habe, wenn ich dafür auch eine Wertschätzung wahrnehme, wenn ein Dank ausgesprochen wird, wenn vielleicht mal ein schön, dass du da bist, schön, dass du dich hier mit einbringst, kommt. Gesehen zu werden, das heißt, wahrgenommen zu werden. Und das ist wichtig für unser soziales Miteinander. Und aus diesem wahrgenommen werden, daraus wächst ein persönliches Selbstbewusstsein. Darauf baut sich meine Selbstwahrnehmung auf. Ich bin wichtig, weil ich merke, dass ich Teil einer Gesellschaft bin. Ich bin wichtig, weil ich merke, dass Leute mich wahrnehmen. Und im besten Fall wertschätzen. Gesehen zu werden, davon bin ich überzeugt, das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite Menschen, die nicht gesehen werden wollen. Oder zumindest nicht in jeder Situation von jedem gesehen werden wollen. So zeigen sich in den vorher genannten Social Media zum Beispiel vor allem die positiven Dinge eines Lebens und manchmal auch die geschönten Dinge eines Lebens und die Bilder in der Regel nur, wenn so ein schöner Farbfilter oder ähnliches draufgesetzt wird, um es noch ein bisschen positiver vorzuheben. Gesehen werden in manchen Dingen, die man nicht teilen möchte, hat immer auch so ein bisschen was von Überwachung. Ich will doch nicht, dass überall alles gesehen wird. Zumindest eben nicht von jedem. Ob das eine staatliche Überwachung ist oder ob das in so TV-Shows wie Big Brother ist oder was auch immer. Es hat auch immer so Situationen, die sind uns unangenehm. Und als ich in der zweiten Klasse mal mit Schülern über den Psalm 139 gesprochen habe, hat einer der Zweitklässler wie aus der Pistole geschossen gesagt, aber ich will doch gar nicht, dass Gott alles sieht. Und ich finde es so schön, weil manchmal Kinder so ehrlich ausdrücken, was aber vielleicht für viele Menschen ganz zentral ist. Es gibt Dinge, die behalte ich lieber für mich. Aber trotzdem glaube ich, dieses Grundbedürfnis gesehen zu werden, das hat jeder von uns. Weil ich eben glaube, dass wir wahrgenommen werden wollen als ich, als der, der ich bin. Selbst wenn es Dinge gibt, die ich nicht zeigen will oder zumindest nicht jedem zeigen will. Und deswegen ist wichtig, wer mich sieht, wer mich ganz sieht, wer alles sieht. Und da ist eben unser Gott. Und der zeigt sich immer wieder als einer, der uns sieht. Der zeigt sich immer wieder als der, der uns Menschen nicht nur geschaffen hat, in uns vermutlich dieses Grundbedürfnis reingelegt hat, sondern der, der dieses Bedürfnis auch erfüllt. Und da können wir quer durch die Bibel laufen, von der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, über Lea und Rahel, die im Streit sind, und dann heißt es, der Herr hat mein Elend angesehen. Oder David und Abschalom, also sein Sohn, der sich gegen ihn wendet, wo David dann sagt, vielleicht sieht der Herr mein Elend an. Oder quer durch die Psalmen immer wieder diese Bitte um das Sehen Gottes. Auch das Volk Israel sagt, nachdem Mose mit seinem Auftrag bei ihnen ankommt und sagt, dass er zum Pharao gehen wird, der Herr hat sich Israel angenommen und ihr Elend gehört. Gott hat gesehen, was sie gemacht haben. Und nicht nur im Alten Testament, sondern eben dann im Neuen Testament ist dieses Sehen Gottes in der Person von Jesus ganz wichtig. Ich habe euch eine Beispielgeschichte vorher vorgelesen, die von Jesus und dem Nathanael, die ich immer sehr spannend finde, weil sich so viel um das Sehen dreht. Und Jesus sagt zu diesem kritischen Nathanael, der noch abfällig sagt, was soll da auch Gutes herkommen? Ich habe dich gesehen, als du da unter der Palme, unter dem Feigenbaum saßt. Ich habe dich gesehen. Und das hat ihn bewegt. Das hat ihn verändert. Wir werden in den nächsten Wochen die bereits bekannte oder etablierte Distriktpredigtreihe haben hier mit den Nachbargemeinden. Und die Predigten werden sich rund um das Thema Gott sieht drehen. Das heißt, da werden wir uns bestimmt noch über manche Beispielgeschichte über Gottes Sehen Gedanken machen. Bei diesen Geschichten wird deutlich, Gottes Sehen, das ist nichts Bedrohliches. Also auch wenn ich nicht mit allem gesehen werden will, bei Gott scheint es okay zu sein. Weil selbst wenn Gott in die Tiefe sieht, das ist nichts Gefährliches. Es ist weder ein sensationslustiges Sehen oder ein Gaffen, noch ist es ein irgendwie das Haar in der Suppe suchen Sehen, aber eben auch kein oberflächliches, nur mal gucken, was so von außen ganz leicht zu sehen ist. All das ist Gottes Sehen nicht, sondern es ist ein uns tief ins Herz sehen, uns wahrnehmen, uns kennen, uns verstehen und damit zusammenhängt aber auch sich uns annehmen, uns helfen und begleiten. Gott sieht uns mit all dem, was zu uns dazugehört. Aber es ist nicht nur wichtig, dass er uns sieht, sondern es ist eben wichtig, wie er uns sieht. Eben nicht drohend, sondern liebevoll. Es gibt da diesen Witz von dem Mann, der merkt, dass ihm Äpfel geklaut werden und er merkt irgendwie, an jedem Morgen sind noch mal ein paar Äpfel mehr vom Baum weggenommen, sodass er dann denkt, er hämmert mal so einen Zettel an den Baum: Gott sieht alles. Und als er am nächsten Morgen wieder hingeht, um zu gucken, ob diesmal die Äpfel da geblieben sind und nicht geklaut wurden, steht in krakeliger Schrift nur drunter: aber er petzt nicht. Gott sieht alles. Dieser Satz, der wird immer wieder auch mal so ein bisschen pädagogisch verwendet. Das wird gern mal einem Kind gesagt oder in unserem Witz eben da an den Baum gehängt. Aber es ist eigentlich kein Satz, der drohen soll. Und diese krakelige Schrift aus dem Witz hat vielleicht, auch wenn es nur ein schlagfertiger Spruch ist, hat vielleicht doch eine Tiefe über Gott auch mit sich erkannt. Gott sieht alles, aber er sieht es nicht, um irgendwie Bedrohliches zu tun, sieht es nicht, um zu verurteilen, sondern sieht es mit liebevollen Augen. Natürlich ist es nicht gut, wenn wir Schuld auf uns laden. Natürlich gibt Gott uns Richtlinien und natürlich spricht Gott Sünde in unserem Leben offen an. Darum geht es an dieser Stelle nicht. Und natürlich ist unser Gott auch ein Richter, auch davon wissen wir. Aber er ist eben der, der all das liebevoll ansieht. Er ist der, der alles sieht, aber weil er alles sieht, diesen Weg ans Kreuz gegangen ist. Weil er alles sieht, weil er auch das Schlechte, die Schuld, das Schamhafte in unserem Leben sieht, hat er sich entschieden, diesen Weg der Befreiung für uns zu gehen. Gott sieht alles, aber das soll keine Bedrohung sein, sondern eigentlich ein Zuspruch. Auch Hagars Geschichte war ja mit Auf und Ab, manches Unrecht, das sie erleiden musste, gleichzeitig aber auch Schweres, das sie verursacht hat. Aber Gott sieht sie liebevoll an und sie erlebt, wie dieses Sehen Gottes was Erlösendes hat. Das wird in der Geschichte, finde ich, schön deutlich. Dieses Sehen Gottes hat was Erlösendes. Und deswegen ist es gut, dass Gott alles sieht, dass er das Positive sieht und sich an dem Positiven freut, dass er aber auch das Schlechte in unserem Leben sieht und sich für das Schlechte hingibt, um uns davon zu befreien. Es ist wichtig, dass Gott uns sieht, aber umso wichtiger, wie Gott uns sieht, nämlich mit liebevollen Augen. Und wenn ich das weiß und wenn ich das erlebe, dann macht es eben Unterschied für mich, für mein Selbstverständnis und für mein Handeln, weil ich merke, dass dieses Grundbedürfnis, gesehen zu werden, tatsächlich erfüllt ist. Weil ich merke, ich muss mich nicht in den Vordergrund stellen, so wie die Hagar, die eben als Sklavin sich plötzlich an der Besonderheit gefreut hat, sich irgendwie in den Vordergrund stellen wollte, sich vortun wollte, ja, ich bin die, die schwanger ist, ihr seid von mir abhängig, obwohl ich Sklavin bin. Nee, wir müssen das nicht tun, wenn wir merken, dass Gott uns unser Grundbedürfnis erfüllt. Wenn wir das tun, schaden wir uns letztlich selbst, so wie Hagar sich selbst geschadet hat. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns davon freimachen können, wenn Gott uns davon freimacht durch seinen liebevollen Blick in unser Leben. Gottes liebevoller Blick, der stillt unser Grundbedürfnis und verändert unser Verhalten. Das hat Hagar erlebt. Und es hat sie so bewegt, dass sie auf diesen Namen für Gott kam: El Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich finde das einen schönen Namen für Gott. Es gibt, wie gesagt, viele Namen für Gott, aber ich finde, dieser Name ist einer von denen, der einen ganz wichtigen Aspekt ausdrückt. Und es gilt jetzt auch für uns am Anfang dieses neuen Jahres: Du bist ein Gott, der mich sieht. Mit meinen Träumen für dieses Jahr, mit meinen guten Vorsätzen, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, mit dem, was mir gelungen ist und in diesem Jahr gelingen wird, aber auch mit dem, wo ich versagt habe und wo ich auch dieses Jahr versagen werde. Du wirst mich nicht aus dem Blick verlieren, sondern jeden Tag sehen. Du bist ein Gott, der mich liebt und mit mir geht. Ich wünsche euch, dass ihr das erfahrt, dass ihr das erlebt in diesem neuen Jahr, dass ihr am Ende dieses Jahres zuversichtlich in dieses Bekenntnis von Hagar mit einstimmen könnt, selbst wenn ihr in der Wüste sitzt, wie sie, als sie den Satz formuliert hat: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Zur Jahreslosung wird jedes Jahr ein Lied vom Evangelischen Landesjugendwerk rausgebracht. Und ich finde, das für dieses Jahr lässt sich ganz gut singen. Trotzdem haben wir die Herausforderung, dass keiner von uns vermutlich das Lied bisher gesungen hat. Aber der Herr Pagitz wird uns gut am Klavier begleiten, einmal die Melodie vorspielen und dann gucken wir mal, ob wir da reinfinden. Also singen wir das Lied, Der mich sieht. Thank you. Jetzt ist an. Okay. Ich möchte mit euch gemeinsam beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, du unser Gott, der uns sieht, danke, dass das gilt, dass du uns siehst und dass du uns nicht bedrohlich ansiehst, sondern mit liebevollen Augen. Dass das Sehen für dich Anlass war, den Weg ans Kreuz zu gehen, um uns zu erlösen von all dem, was in unserem Leben schwer ist und von all dem, was uns von dir getrennt hat. Danke, dass wir so in deine Gegenwart treten dürfen und dass du uns ein neues Selbstbewusstsein, ein neues Selbstverständnis schenkst. Geliebt sind wir von dir, dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, dass wir das mit in dieses neue Jahr nehmen können. Dass uns das bewusst ist, auch wenn wir Wüstenzeiten erleben, dass wir sehen, du bist da und siehst uns und liebst uns. Herr, wir bitten dich für Familien, dass du in diesem neuen Jahr dabei bist, dass du da, wo Herausforderungen anstehen, vielleicht weil Konflikte da sind, vielleicht weil ein Umzug ansteht oder weil ein Verlust die Familien prägt oder was da immer ist, dass du in diesen Familien Frieden und Freude schenkst, dass du zeigst, du siehst diese Situation und bist da. Herr, wir bitten dich für die Jugendlichen und jungen Menschen in unserer Gemeinde, dass du sie stärkst für die Herausforderungen, die ihnen begegnen in diesem neuen Jahr, mit Prüfungen, mit Arbeitsstellenbeginn und all den Wechseln und Dingen, die da anstehen. Zeig ihnen, auch diese Situation siehst du. Herr, wir bitten dich für die alten Menschen in unserer Gemeinde, die vielleicht das Gefühl haben, dass sie niemand mehr sieht, weil sie alleine zu Hause sind und nicht mehr so oft aus dem Haus kommen, weil sie kränker und schwächer werden von Tag zu Tag. Zeig ihnen, du siehst sie auch in diesem neuen Jahr in ihren Situationen. Herr, wir bitten dich für alle, die irgendwie Not leiden, egal welche Situationen es sind, egal was sie bedrückt, zeig ihnen, dass du sie siehst. Und hilf ihnen, dass sie über das Leid und über diese Not hinaussehen können. Und dass sie Wege sehen, die ihnen helfen. Dass du ihnen spürbar nahe bist. Herr, du siehst auch, was in unserer Welt los ist. Und du siehst all die Krisen, die unsere Welt bestimmt haben im vergangenen Jahr und die immer noch nicht überwunden sind. Du siehst auch das mit liebevollem Blick und mit deinem Herz an und wir bitten dich, dass du eingreifst, dass du Frieden schenkst, wo Krieg und Gewalt ist, dass du Bewahrung schenkst, wo Naturkatastrophen oder anderes Leben beeinträchtigen, dass du den Hunger stillst von denen, die in Armut sind. Wir bitten dich, dass du eingreifst in unsere Welt. Herr, und all das, was uns sonst bewegt im Blick auf dieses neue Jahr und was jetzt ungesagt ist, das legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen.
Bevor wir das letzte Lied zusammen singen, es wird ein Segenslied sein, deswegen mache ich jetzt davor schon mal die Abkündigungen, die Infos, die es so gibt, dass das Segenslied sozusagen am Ende steht. Und dazu als erstes eine Sache, die ich mir überlegt habe. Es gibt die Jahreslosung, die uns alle begleiten soll im neuen Jahr. Aber manchmal ist es auch schön, wenn man so einen persönlichen eigenen Bibelvers hat, den man für sich in das Jahr mitnehmen kann. Und wir haben hier so Bibelverskärtchen in diesem Korb. Und ich habe mir gedacht, wenn wir nachher das nächste Lied singen, das Segenslied, uns gegenseitig Gottes Segen für dieses neue Jahr sozusagen zusingen, laufe ich mit diesem Körbchen rum und lass es durchgehen durch die Bank rein und jeder darf sich irgendein Kärtchen da rausziehen und vielleicht ist das für euch nochmal so eine kleine persönliche Jahreslosung, die euch persönlich mitbegleiten soll in diesem Jahr. Genau, also das gleich, wenn wir das Lied singen. Dann möchte ich an dieser Stelle schon mal Danke sagen an alle, die mitgewirkt haben. Danke fürs Musikmachen und auch für die neuen Lieder, die ich fand, es hat echt gut geklappt, gell? Obwohl es so unbekannt war. Klasse, richtig gut begleitet. Danke auch für die Technik, für das Mesnern, für alles rundherum, was immer hier an Diensten geleistet wird. Dankeschön. Das Opfer von diesem Gottesdienst sammeln wir für unsere eigene Gemeinde. Herzlichen Dank für all das, was ihr da einlegt. Und dann vielen Dank für das Opfer aus den vergangenen Gottesdiensten. Da gibt es jetzt heute noch ganz viel abzukündigen. An Heiligabend haben wir im Familiengottesdienst für Netanya gesammelt, das Kinderheim und Kirche in Indien. Da kamen 633,95 € zusammen. Dann haben wir im späteren Gottesdienst an Heiligabend für Coworkers, Hilfe für Brüder gesammelt. Da kamen 1,91 € und 6 Cent zusammen. Am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir für Brot für die Welt gesammelt und da kamen 496,50 € zusammen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag für die eigene Gemeinde 418,40 €. Und jetzt im Moment fällt mir auf, dass ich eigentlich auch das von gestern abkündigen wollte, aber vergessen habe nachzugucken. Also das gebe ich dann beim nächsten Mal einfach bekannt. Genau, vielen Dank aber für all das, was ihr da großzügig gegeben habt. Und ich weise nochmal darauf hin, am ersten Weihnachtsfeiertag ist hier eine Brille liegen geblieben. Falls die jemand von euch gehört oder ihr wisst, wer sie liegen lassen haben könnte, meldet euch gern bei Thomas Scheu. Dann herzliche Einladung zu den kommenden Gottesdiensten am 6.1. zu Epiphanias hier in der Laurentiuskirche mit Martin Palmer, also unserem Kirchengemeinderat aus Thalheim und Prädikant. Und dann zum 8.1., also am nächsten Sonntag, da feiern wir den Eröffnungsgottesdienst für die Allianz Gebetswoche hier in unserer Kirche unter Beteiligung von Gemeinde Gottes, meine ich, und Liebenzeller Gemeinschaft, so rum. Und Achtung, der Gottesdienst wird um 10 Uhr anfangen, also Viertelstunde später, als wir es gewohnt sind. Falls jemand um 9.45 Uhr kommt, ist auch nicht schlimm, aber nicht wundern, wenn ihr dann ein bisschen warten müsst. Genau, im Anschluss an den Gottesdienst wird es Kaffee geben und falls jemand zu dem Kaffee noch Gebäck beisteuern möchte, herzlich gerne. Meldet euch einfach im Pfarramt, das wäre super. Auch die Kinderkirche fängt wieder an, die werden sich hier in der Kirche treffen und dann gemeinsam rüber ins Brigitzerhaus gehen. Also falls ihr Kinder habt im Umfeld, die ihr dazu einladen könnt, sehr gerne. In Thalheim ist am 8.1. auch um 10 Uhr Gottesdienst mit Ricky Wallon. Alles Weitere könnt ihr wie immer dem Blättle entnehmen oder unserer Homepage. Und mir bleibt an dieser Stelle schon mal Gottes Segen zu wünschen für das neue Jahr. Ein gutes, glückliches neues Jahr. Und diesen Segen, wie gesagt, den singen wir uns jetzt mit dem nächsten Lied zu. Auch ein eher moderneres Lied, aber ich glaube inzwischen schon ganz gut bekannt. Gott segne dich. Und in dieser Zeit laufe ich mit den Bibelverskärtchen rum. Also singen wir uns gemeinsam zu, Gott segne dich. Wir müssen eh noch geschwind warten, bis der Herr Pagitz an der Orgel sitzt. Deswegen frage ich kurz, ist bei jedem ein Kärtle angekommen?
Ja,
super. Ja, dann Passt es ja zeitlich genau. Super abgestimmt. Ja, dann geht in diesen Sonntag, in die neue Woche, aber auch in dieses neue Jahr unter dem Segen unseres guten Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden.